Moin Moin. Yes, it is Talk, der Podcast von Ages for the World.
Moin, mein Name ist Philipp und ich heiße euch herzlich willkommen zu LTIF Talk, dem Podcast von LTIF World. Ja, heute soll es um das Thema Gebühren gehen. Gebühren sind eigentlich des deutschen Investors liebstes Kind. Vielleicht kurze Anekdote, gerade bei Institutionellen wird immer wieder ganz hart um die Gebühren gefeilscht. Ironischerweise ist es aber so, dass ausländische Asset Manager deutsche Investoren deswegen so gerne mögen, weil sie in keinem anderen Land der Welt so hohe Fees kassieren können wie in Deutschland. Also irgendwie scheint das nicht so richtig zu klappen. Oder wie mir auch mal ein anderer Investment Manager aus Dänemark erzählt hat, German investors are under-allocated and unsophisticated. Das will ich so nicht stehen lassen. Under-allocated, das ist also unterallokiert hinsichtlich Private Markets. Das kann man sehr gut erklären. Das hat sicherlich regulatorische Hintergründe, weil die institutionellen Investoren in Deutschland eben nicht machen können, was sie wollen. Und unsophisticated, ja, es mag vielleicht den ein oder anderen kleineren institutionellen Investor geben, der einfach für die Private Markets nicht die Ressourcen hat, um das vernünftig prüfen zu können. Aber die größeren Pensionskassen und Versicherungen haben schon gute Leute. Vor dem Hintergrund, schauen wir uns mal die Gebühren heute an bei den LTIFs. Denn so viel sei verraten, nachdem ich jetzt fast 80 LTIFs und ihre Prospekte und ihre Kundeninformationsdokumente durchgeackert habe, kann ich tatsächlich sagen, dass da noch ein bisschen Luft nach oben ist für den Investor. Aber mitunter kann man diese Luft eben auch heben, indem man ja schaut, welche Anteilsklassen vielleicht ein bisschen günstiger sind für einen. Und ja, auf all das will ich jetzt in den nächsten knapp 20 Minuten mal eingehen. Wir werden uns darüber unterhalten, was ist die AIFM-Vergütung, was ist die Management-Vergütung, was ist die sogenannte Depotbankgebühr, was ist die Admin-Gebühr, welche An- und Verkaufsgebühren sind gegebenenfalls bei LTIFs zu berücksichtigen? Wie sieht es aus mit Rücknahmegebühren und warum ich persönlich finde, dass Rücknahmegebühren gar nicht was Schlechtes sind? Und wie ist es vor allen Dingen mit der leistungsbezogenen Vergütung, also Sprichwort Performancegebühr oder Carried Interest bei den Private Equity Fonds? Und dann komme ich am Ende nochmal auf die Strukturierungsgebühr und die Vertriebsgebühr, wobei die ist häufig tatsächlich auch ein Teil der Managementvergütung. So, fangen wir doch einfach mal von vorne an. AIFM-Vergütung. Was ist das eigentlich? Das ist so eine Vergütung, die ist so 0,2 bis 0,4% des Nettowertes, Nettoinventarwertes oder Net Asset Values. Das ist auch immer wichtig, dass man da schaut, was ist denn die Bezugsgröße? Ich würde mal behaupten, in 80-90% aller Fälle ist das tatsächlich der Nettowert des Fonds. Es gibt allerdings auch einige Fonds, die weisen ihre Gebühren auf den sogenannten Gross Asset Value, also auf den Bruttowert aus. Und das sind ganz vereinfacht gesprochen die Schulden und das Eigenkapital des Fonds zusammengenommen, und das ist natürlich eine deutlich größere Bemessungsgrundlage, und dann sehen die Gebühren erstmal dem Anschein nach niedriger aus, sind sie aber unter Umständen gar nicht, weil es ist einfach eine größere Bemessungsgrundlage. Insofern deswegen immer gut drauf schauen, wird auf den NAV, also Net Asset Value, oder den GAV, also Gross Asset Value, differenziert und werden da die Gebühren drauf bezogen. Also AIFM-Vergütung ungefähr 0,2 bis 0,4% des NAV, des Net Asset Value. Die meisten Fonds sind ja in Luxemburg aufgelegt. Insofern beziehe ich mich auch immer so ein bisschen jetzt auf das Luxemburger Regime. Und diese Gebühren sind relativ homogen und auch recht transparent, weil ich einfach so viele AIFMs in Luxemburg habe, dass der Wettbewerb dort derart groß ist, dass es eigentlich nicht zu sehr großen Unterschieden bei der Gebühr kommt und auch bei dem, was dort für geliefert wird. Der AIFM hat ja letztendlich die Funktion, dass er schlussendlich für den An- und für den Verkauf der Assets verantwortlich ist, auch wenn er eben immer wieder das von dem Initiator oder Investmentmanager oder Advisor, wie auch immer man den nennen möchte, vorgeschlagen bekommt. Er prüft es schlussendlich, er trifft die Investitionsentscheidung. Das ist komplexer als bei Aktien oder Rentenfonds und deswegen ist diese Gebühr auch höher als bei Aktien oder Rentenfonds. Aber wie gesagt, für den Investor ist das relativ homogen. Deswegen ist das auch beispielsweise eine Gebühr, die wir auf LTIF World in der Datenbank gar nicht groß weiter betrachten, weil es dort einfach nicht so große Unterschiede gibt. Genauso verhält sich das eigentlich mit der Depotbankgebühr oder den sogenannten Depository Fees. Das ist ja letztendlich der Treuhänder, der hier die Gegenstände verwahrt. Und das sind irgendwo so 2 bis 5 Basispunkte, also 0,02 oder 0,05% jährlich, auch bezogen wieder auf den Net Asset Value. Und ähnlich ist es dann mit der Admin Fee. Was deckt die ab? Die deckt das, die Buchhaltung ab, das Reporting, die jährliche Bewertung, alles wichtige Themen, aber auch dort sehr, sehr hohe Homogenität, sehr, sehr hoher Wettbewerb. Das beträgt meistens so 0,1 bis 0,3%. Da ist wenig zu machen. Spannender wird es allerdings eben bei der Managementvergütung. Die Managementvergütung unterscheidet sich wirklich erheblich und das hängt auch damit zusammen, dass die Asset Manager eben auch durchaus unterschiedliche Aufgaben wahrnehmen in ihrer Funktion als Advisor oder Manager, die auch unterschiedlich komplex sind. Wenn ich beispielsweise ein reiner Fund-of-Fund- oder Dachfondsmanager bin, also das heißt, der LTIF, in den ich investiere, der wiederum investiert in verschiedene andere einzelne Fonds, dann ist das natürlich deutlich weniger trivial, als wenn ich jetzt wirklich einzelne Unternehmen mir anschaue, die erwerbe, oder aber wenn ich jetzt einzelne Darlehen vergebe, Kreditprüfungen mache. Das ist natürlich eine Aufgabe, die mit deutlich mehr Ressourcen verbunden ist, die mit deutlich mehr Aufwand verbunden ist, die auch möglicherweise mit deutlich mehr anderen Kosten, wie beispielsweise Rechtsberater, Steuerberater, Kosten verbunden ist. Und das würde eben auch eine entsprechend höhere Management-Fee rechtfertigen, während wenn ich sag mal nur in Anführungsstrichen, wenn ich nur meine Datenbank pflege und die besten Fonds für meine Investoren raussuche, das natürlich eine Arbeit ist, die vom Aufwand her überschaubar ist. Von daher, da muss man genau schauen und da sollte man sich dann auch Gedanken machen, okay, was ist jetzt eigentlich angemessen für die Tätigkeit, die hier jemand übernimmt und was ist vielleicht überzogen. Die Managementvergütung ist aber bei LTIFs, zumindest bei den Anteilsklassen für Retail-Investoren, auch deswegen immer ein Ticken höher, weil in ganz vielen dieser LTIFs ist in der Managementvergütung eben auch die Vertriebsvergütung mit enthalten. Das ist die Vergütung für denjenigen, der Vertrieb macht und der bekommt tatsächlich nicht nur am Anfang eine einmalige Vergütung, sondern der bekommt tatsächlich über die Laufzeit eine Vergütung, die so zwischen 0,25 bis 0,85% per anno liegen kann. Und das ist natürlich etwas, was hier ordentlich ins Kontor schlägt, gerade wenn man jetzt über einen längeren Laufzeit sich das anschaut, 10 Jahre, 0,5%, das sind natürlich 5%, die ich hier als Rendite einbüße. Und da kann man sich auch durchaus mal die Frage stellen, für denjenigen, der mich zwar initial mal beraten hat, aber dann ja im Prinzip nicht mehr besonders viel Arbeit mit mir hat, ob das tatsächlich angemessen ist. Ich meine, das kann natürlich sein, dass der eine besonders gute Beratung macht, dass der einen besonders guten LTIF voraussucht und dann muss jeder für sich selber entscheiden, ob diese Leistung dann tatsächlich diese Fee wert ist oder eben auch nicht. Da möchte ich auch jetzt hier niemandem bevormunden oder das möchte ich auch hier gar nicht irgendwie werten. Man muss es einfach nur so wissen, gerade wenn man eben jetzt die institutionellen Anlageklassen, Anteilsklassen vergleicht mit den Retail-Anteilsklassen, dann sieht man einfach, dass es hier eine große Spreizung der Managementvergütung gibt. Dann vielleicht noch zu der An- und Verkaufsgebühr. Es gibt einige Fonds, das habe ich bei meiner Analyse eben festgestellt, das sind meist die Immobilienfonds. Die haben eine Ankaufsgebühr beziehungsweise dann nachher im Exit auch eine Verkaufsgebühr der einzelnen Assets, also der Vermögensgegenstände. Wenn ich also beispielsweise eine Immobilie ankaufe, dann fällt eine Ankaufsgebühr in Höhe von 1% an. Die deckt den Aufwand, der damit verbunden ist. Meistens wird dann noch differenziert, kaufe ich mit oder kaufe ich ohne Makler an. Wenn ich ohne Makler ankaufe, dann erlauben die Asset Manager sich eben eine höhere Ankaufsgebühr. Und genauso ist das im Verkauf. Interessanterweise, es gibt einige wenige LTIFs, und da nenne ich jetzt keine Namen, die haben tatsächlich auch eine erfolgsabhängige Verkaufsgebühr. Das ist per se nicht schlimm. Und wie kann man sich das vorstellen? Das ist zum Beispiel so geregelt, dass man sagt, okay, wenn ich die Immobilie zu 100 Euro ohne Anschaffungsnebenkosten erwerbe und es gelingt mir, die am Ende zu mehr als 110 Euro zu veräußern, dann bekomme ich eine Verkaufsgebühr, die dann eben nicht nur beispielsweise 1%, sondern 1,5% beträgt. Das heißt, das ist hier erfolgsabhängig und das ist per se nicht schlimm, wenn das dann die einzige erfolgsabhängige Komponente ist. Aber es gibt tatsächlich Fonds, da ist die Transaktionsgebühr, also die Verkaufsgebühr des Assets, erfolgsabhängig. Und es gibt aber gleichzeitig noch eine ganz normale Erfolgsvergütung, eine sogenannte Performance Fee, zu der ich jetzt gleich komme. Das heißt, ich habe hier zwei erfolgsabhängige Komponenten und das ist, denke ich mal, die meiner Meinung nach ein bisschen grenzwertig ist. Ja, und dann kommen wir, wie schon eben gespoilert, zu der Performance-Gebühr oder wie es bei Private Equity Fonds oft heißt, zu den Carried Interest. Das ist eine erfolgsabhängige Gebühr, die ungefähr so 10-20% des Gewinns ausmacht und die immer nur dann in der Regel erhoben wird, wenn der Ertrag des Fonds auch tatsächlich über einer sogenannten Hurdle Rate, also über einer Mindestschwelle liegt. Also wie kann man sich das vorstellen? Nehmen wir mal an, über die ganze Laufzeit ist die Verzinsung eines Fonds bei 8% und diese Schwelle, ab der diese Carried Interest erhoben wird, ist beispielsweise bei 7%. Dann geht der Asset Manager in der Regel so vor, dass er erstmal sagt, als erstes bekommt der Investor erstmal sein Geld zurück. Anschließend bekommt er seine Verzinsung in Höhe von 7% zurück und dann wird das, was über 7% ist, aufgeteilt zwischen dem Investor und dem Manager und zwar im Verhältnis von beispielsweise 20%. Also 80 Teile bekommt dann der Investor und 20 Teile bekommt dann der Manager. Warum macht man das? Weil in der Regel gibt es ein sogenanntes Carry Vehicle und das ist tatsächlich für die verantwortlichen Mitarbeiter bei dem Advisor oder bei dem Manager so, dass die eine erfolgsabhängige Vergütung bekommen. Und wenn sie ihren Job einfach gut machen, dann bekommen sie natürlich von diesem Carry Vehicle entsprechend Anteile ab. Und das ist ja durchaus ein Gleichlauf der Interessen. Und meines Erachtens ist so eine Performance Fee durchaus was Sinnvolles für den Investor. Allerdings, und hier kommt das große Aber, man muss sich das genau anschauen, wie die gestrickt ist. Es gibt beispielsweise Performance-Gebühren, da muss man gar keine Performance für erreichen, sondern die greift quasi ab einer Hürde von null. Das heißt, alles, was der Fonds an Rendite erzielt, wird aufgeteilt im Verhältnis beispielsweise 80 Anteile Investor, 20 Anteile Manager. Das ist natürlich jetzt kein besonders hohes Ambitionsniveau und man kann sich auch darüber streiten, ob bei einem Private Equity Fonds eine Hurdle Rate von 3% besonders ambitioniert ist, wenn ich doch dort Renditeerwartungen jenseits von 10% habe. Zu hoch darf sie natürlich auch nicht sein, weil das ist natürlich dann für die Mitarbeiter ein bisschen frustrierend, wenn sie irgendwo einer Marke hinterherhecheln, die eigentlich gar nicht erreichbar ist. Wenn man jetzt in die Prospekte schaut und guckt, okay, wo finde ich denn diese einzelnen Gebühren, dann muss man erstmal den richtigen Teil finden. Es gibt meistens Prospekte, da ist nicht nur ein Fonds drin, sondern das sind so sogenannte Umbrella-Fonds. Also da gibt es einen allgemeinen Teil, der einmal von den Rechtsberatern entworfen wurde. Und dann gibt es diesen speziellen Teil und das sind dann die sogenannten Subfonds in diesem Umbrella-Fonds. Und das sind dann eben einzelne LTIFs. Ich mache da, glaube ich, auch noch mal dem nächsten Webinar oder so zu. Dann kann ich das auch mal am Bildschirm teilen. Dann gehen wir einfach mal durch so einen Prospekt gemeinsam durch. Aber wichtig ist, dass man eben in diesen sogenannten Subfonds geht. Am besten sucht man sich in diesen 300, 400 Seiten langen Prospekten die Agenda oder das Inhaltsverzeichnis, schaut dann, okay, auf Seite 272, da fängt der Teil an für meinen Subfonds. Und da muss ich tatsächlich schauen, alles, was davor steht, hat in der Regel überhaupt gar keine Relevanz, zumindest nicht, wenn es spezifisch um Gebühren geht. Und dann gibt es meistens immer relativ am Ende ein Teil, wo die Anteilsklassen aufgeführt sind und wo im Nachgang dann auch sämtliche Gebühren des Fonds runterdekliniert sind. Da findet man zumindest alles, was AIFM-Vergütung angeht, was Managementvergütung angeht, was Depotbankgebühren angeht, Admin-Gebühren angeht, auch Ankaufs- und Verkaufsvergütung findet man dort. Was man da nicht findet, ist in der Regel die Hurdle Rate und die Performancegebühr. Da muss man schauen, wenn es englischsprachige Dokumentationen sind, dass man schaut nach Cashflow Waterfall oder Distributions. In dem Teil ist dann immer geregelt, wie entsprechend dann der Erfolg aufgeteilt wird. Das sind zum Teil echt verklausulierte Darstellungen und da kann ich einfach jedem nur raten, wenn er das irgendwie hat, selbst wenn er es auf Deutsch nicht versteht, kopiert den Teil raus, haut's mal irgendwie in die KI rein bei ChatGPT, Perplexity, whatever, Copilot und fragt einfach dann in dem Fall mal die KI und versucht das dann nochmal zu plausibilisieren mit dem, was ihr versteht, weil das ist tatsächlich wirklich dann teilweise Juristen Englisch, Juristen Deutsch. Und es gibt bei diesen Cashflow-Waterfalls auch Ausgestaltungen, die sind ein bisschen abgefahrener. Auch gerade bei den Evergreens, so bei den Fonds, die jetzt halt eine lange, lange Laufzeit haben, 99 Jahre, da ist es eben so, da wird dann meistens keine feste Gebühr wie bei einem geschlossenen Fonds mit einer festen Laufzeit angegeben, sondern da spricht man dann von so einer sogenannten High-Water-Mark-Regel, also so einer Hochwasser-Regel. Das heißt, es wird immer zwischen zwei Bewertungsstichtagen geschaut, okay, wie war denn am Ende der letzten Periode sozusagen der Pegelstand? Und wenn dann am Ende der Bewertungsperiode der Pegelstand, also die High Watermark höher ist, dann wird das letztendlich genommen, um darauf die Performance Fee zu berechnen. Wie gesagt, manchmal reicht es schon aus, wenn sie einfach nur über Null ist. Manchmal muss dann aber eben dieser Pegelstand um mindestens 7% gestiegen sein, damit dann beispielsweise eine Performance Fee fällig wird. Also das ist nicht ganz trivial, da muss man sich so ein bisschen reinfuchsen. Im Zweifel, wenn man das nicht versteht, kann ich jedem nur empfehlen, geht auf euren Berater zu, geht in der Regel auch auf den Manager, auf den Initiator zu und fragt, wenn ihr das nicht versteht, weil das ist tatsächlich der wahrscheinlich komplexeste Teil. Was haben wir noch? Wir haben ja noch die Redemption Fee. Das ist jetzt erstmal eine Fee und da würde ich jetzt mal behaupten, ja, eine Fee ist ja eigentlich immer was Schlechtes. Eine Redemption Fee ist in meinen Augen aber tatsächlich was Gutes. Gibt es auch nicht bei allen Fonds. Ich würde mal so sagen, haben so 20% etwa der Fonds, die ich mir angeschaut habe, haben eine Redemption Fee. Was ist das? Es ist ja die Möglichkeit bei semi-liquiden Fonds, dass ich vor Ende der Laufzeit meinen Fondsanteil auch wieder zurückgeben kann. So, und jetzt ist ja aber die Intention eigentlich so, dass alle ihre Fonds möglichst lange halten sollen. Deswegen heißen die Dinger ja auch European Long-Term Investment Funds. Das sind ja letztendlich auch Assets, die ich über einen langen Zeitraum halten muss. So, will jetzt aber jemand aus irgendwelchen Gründen auch jemand vorher raus, dann kann es sein, dass er entsprechend eine Redemption Fee zahlt und zwar auf den sogenannten Net Asset Value. Also nehmen wir mal an, der Anteil ist jetzt zu dem Zeitpunkt, wo er raus will, 100 wert und es gibt eine Redemption Fee von 5%, dann würde er zu dem Zeitpunkt nur 95 zurückbekommen. Wer bekommt jetzt aber diese Redemption Fee? Die Redemption Fee fließt in den meisten Fällen, ich habe keinen anderen Fall gesehen, dem Fonds zu. Das heißt, Anlegern, die im Fonds verbleiben. Und das ist eine gute Regelung, weil die haben mitunter nämlich einen Nachteil. Weil was kann passieren, wenn jetzt jemand raus möchte? Kann es ja sein, dass der Manager ein Asset verkaufen muss und das vielleicht nicht ganz freiwillig. Und dann erzielt er möglicherweise nicht den besten Preis. Und dafür sollten ja die verbleibenden Anleger kompensiert werden, die da durchhalten. Und insofern finde ich so eine Redemption Fee doch relativ gut, weil wenn ich so 5% Abschlag hinnehmen muss, dann überlege ich mir eben doch, mache ich das jetzt oder bleibe ich vielleicht doch drin? Schaffe ich die Liquidität an anderer Stelle, wenn ich sie brauche? Wie auch immer. Insofern, in Augen Redemption Fee durchaus was Gutes. Gibt auch manche Regelungen, die sehen dann eine Redemption Fee beispielsweise nur in den ersten 24 Monaten vor, also in der Aufbauphase. Danach fällt dann keine mehr an. Es gibt da wirklich auch unterschiedlichste Regelungen. Und das, wie gesagt, ist dann in der Regel unter dem Punkt Redemption zu finden. Ja, es ist in der Regel nah beieinander mit der Ausgabe der Anteile, wo dann beispielsweise steht, man kann monatlich Anteile erwerben und danach kommt dann dieser Teil mit der Redemption. Da ist dann geregelt, wie lange ist die Kündigungsfrist, wie lange muss ich das vorher ankündigen und wie lange dauert es dann auch, bis dann auch mein Redemption-Preis festgestellt wird und dann meist am Ende ist immer noch etwas zur Redemption-Fee genannt. Dann vielleicht nochmal zur Strukturierungsgebühr. Es gibt ganz wenige Fonds, die tatsächlich zum Zeitpunkt des Anteilskaufes von dem Anleger noch extra sich eine Strukturierungsfee oder Strukturierungsgebühr zahlen lassen. Warum? Dieser ganze Fonds-Setup, das kostet natürlich alles Geld. Ich muss ja den Prospekt schreiben, ich muss den Antrag stellen bei dem Regulator und so weiter und so fort. Und das sind durchaus mal Kosten, die bei so einem Fonds irgendwie in Richtung von 1 Million bis 2 Millionen gehen können. Und in der Regel ist es so, dass ich das zwar dem Fonds belaste, aber nicht extra nochmal dem Erwerber, kennt man im institutionellen Bereich eigentlich gar nicht solche Strukturierungsfees. Aber es gibt tatsächlich einige Fonds, die tatsächlich irgendwo so 1% Strukturierungsfee beim Einstieg erheben. Manchmal wird da sicherlich auch noch der Vertrieb draus bezahlt. Das ist immer nicht ganz transparent. Muss jeder selber wissen, ob er bereit ist, solche Fonds zu zeichnen oder nicht. Ich bin der Meinung, das ist nicht zwingend notwendig, solche Strukturierungsgebühren zu erheben. Und dann gibt es ja noch die Vertriebsvergütung. Zum einen gibt es ja sogenanntes Agio oder Ausgabeaufschläge. Das heißt, wenn ich den Fonds erwerbe, zahle ich einmalig eben 5%. Der Anteil kostet 100 und ich zahle 105. Und das Geld, dieser Ausgabeaufschlag, den erhält dann letztendlich derjenige, der den Fonds vertreibt für den Asset Manager. Das ist in der Regel eine Position, je nachdem, wenn man jetzt ein bisschen mehr Geld anlegt, mit der kann man sich oder über die kann man sich relativ gut mit seinem Anlageberater unterhalten. Das kann man sicherlich auch wegverhandeln. Man kennt das von ETFs oder von Aktienfonds. Also wer heute noch irgendwo Ausgabeaufschläge bei Aktienfonds oder bei ETFs zahlt, der muss eigentlich schon ein bisschen was falsch machen, weil es gibt eigentlich bei den ganzen Online-Brokern heute die Möglichkeit, auf diese Agios entsprechend zu verzichten. Und ähnlich verhält sich das letztendlich auch mit einem LTIF, wobei ich ganz klar sage, wenn man eine Beratung in Anspruch nimmt, dann sollte man sich auch wirklich überlegen, wenn die denn gut war, die Beratung, ob einem das nicht auch das Geld wert ist. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem Laufschuhkauf. Ich gehe ja auch nicht, oder ich zumindest, gehe nicht in den Laden und lasse mich beraten, was ich jetzt für einen Schuh brauche und was bei meinem Problemfuß vielleicht der beste Sportschuh, der beste Laufschuh ist. Guck mir dann vielleicht noch an, welches Modell das ist, gehe raus und kaufe das dann irgendwo im Onlinehandel, wo es sicherlich 20-30% günstiger ist, als wenn ich das jetzt im Fachhandel kaufe. Aber wenn ich diese Beratung in Anspruch nehme, dann bin ich der Meinung, dann sollte man dafür auch bezahlen, weil anders wird das System nicht funktionieren, weil wenn wir das alle so machen, dass wir dem Berater da seinen Verdienst nicht gönnen, wenn er einen guten Job gemacht hat, dann wird es irgendwann keine Berater mehr geben und dann müssen wir uns halt überlegen, wie wir dieses Know-how uns aneignen, denn nicht alles kann LTIF.world mit der Datenbank und mit den Artikeln leisten. Von daher, auch da bin ich immer der Meinung, sollte sich jeder vielleicht mal einen Spiegel vors Gesicht halten. Der Berater hat auch ein paar Kinder, die zur Schule gehen müssen oder die Beraterin. Der kriegt sein Schwarzbrot oder die kriegt ihr Schwarzbrot auch nicht geschenkt. Und insofern, ich bin der Meinung, für eine faire Leistung muss es auch eine faire Bezahlung geben. Neben diesem Ausgabeaufschlag, und das habe ich initial ja schon mal erwähnt bei der Erklärung der Managementvergütung, gibt es meistens tatsächlich noch eine jährliche Vergütung. Und da muss man sich jetzt tatsächlich mal die Anteilsklassen anschauen. Es gibt einige Anteilsklassen, die beispielsweise ab 25.000 Euro zu erwerben sind. Und dann gibt es einige Anteilsklassen mit einer Vertriebsvergütung und andere ohne. Und wenn man jetzt tatsächlich sagt, hey Mann, ich bin ja nicht auf den Kopf gefallen, ich habe mir jetzt hier alle Artikel bei LTIF World durchgelesen, ich habe jetzt hier irgendwie die ganze Datenbank durchgeackert und jetzt habe ich hier meinen Herzens-LTIF gefunden und habe auch rausgefunden, wo ich den kaufen kann. Und da gibt es den vielleicht aber nur mit der entsprechenden Vertriebsvergütung. Da empfehle ich jeden, greift mal zum Telefon, schreibt mal irgendwie eine E-Mail. Es gibt meistens Mittel und Wege, eben auch diese Anteilsklassen zu bekommen, die ohne Vertriebsvergütung dann erhältlich sind. Und wenn man sich überlegt, ich zahle hier irgendwo 0,5% Vertriebsvergütung per anno, das heißt ja, meine Rendite pro Jahr reduziert sich entsprechend um dieses halbe Prozent. Das kann bei einem größeren Anlagebetrag schon ein bisschen was ausmachen. Von daher, einfach mal schauen, ob es da eventuell Mittel und Wege gibt. Wie gesagt, wenn man eine gute Beratung bekommen hat, bin ich der Meinung, sollte man das auch honorieren. Aber wenn man eben so pleatsch ist und sich das alles anschauen kann und selbst erarbeiten kann, dann bin ich auch der Meinung, sollte man auch durchaus in der Situation sein, die günstigeren Anteilsklassen zu erwerben. Vielleicht nochmal einen kurzen Exkurs. Ich hatte es eingangs schon erwähnt, diese sogenannten Fund of Funds oder Dachfonds. Da muss man mal schauen, da kann es durchaus zu doppelten Gebühren kommen. Und zwar bei den Performance Fees oder bei den leistungsbezogenen Vergütungsbestandteilen. Und zwar investieren diese Dachfonds ja in Einzelfonds. Und diese Einzelfonds, das sind ja die Fonds, die am Ende das einzelne Unternehmen erwerben, die einzelne Projekt, das Infrastrukturprojekt erwerben oder aber auch das einzelne Darlehen ausreichen. So, dort machen sich also Asset Manager die Hände richtig schmutzig, gehen in den Maschinenraum und tragen wirklich auch dazu bei, dass dieser einzelne Fonds Erfolg hat. Und da ist es meines Erachtens absolut gerechtfertigt, dass es dort entsprechend eine leistungsbezogene Vergütung gibt. Denn die haben das in der Hand, ob dieser Fonds performt oder nicht. Jetzt gibt es aber eben Dachfonds, also Fonds, die in diese einzelnen Fonds investieren und die auf Ebene des Dachfonds auch eine Performance-Fee kassieren. So, jetzt hat aber natürlich dieser Manager, der diesen einzelnen Fonds auswählt, ja gar kein, sage ich mal, Öl an den Fingern, weil seine Aufgabe, und das soll wirklich nicht despektierlich klingen, aber sein Beitrag ist ja ausschließlich der, dass er einen Fonds oder mehrere Fonds auswählt, die gut sein müssen, ohne Frage. Aber er kann ja nicht auf den Erfolg einwirken. Insofern, warum kassiert der dann entsprechend auf diesem Fonds eine Performance-Fee? Und das heißt, ich habe ja auf der Einzelfondsebene eine leistungsbezogene Vergütung und dann nochmal auf der Dachfondsebene. Und das kann natürlich sehr nachteilhaft sein. Und ich habe viele Konstrukte gesehen, die genau so sind. Natürlich, wenn da irgendwelche Dachfondsmanager sind, die aus Wasser Wein machen können und die das Händchen haben und immer den besten Fonds auswählen. Ich möchte da wirklich niemanden von abhalten, diese Fee zu bezahlen. Und das mag auch gerechtfertigt sein. Wenn am Ende die Rendite tatsächlich entsprechend höher ist als bei vergleichbaren Produkten, dann ist das sicherlich angemessen. Aber ich mache da einfach jetzt mal ein Fragezeichen dran, ob das wirklich sein muss. Es gibt andere Modelle, die sind meines Erachtens tatsächlich fairer. Da wird differenziert, okay, ist das jetzt ein Fondsinvestment, was getätigt wird? Das ist dann ausgenommen von der leistungsbezogenen Vergütung. Oder wird hier tatsächlich ein sogenanntes Co-Investment getätigt? Also ich bin hier tatsächlich als Fonds mit unternehmerisch dabei. Das gibt es auch. Es gibt Fonds, die machen beides. Und dann wird letztendlich nur auf das Co-Investment, den Co-Investment-Anteil, die Vergütung erhoben, und das ist in meinen Augen fair, das kann man auch machen. Aber wenn es ein reiner Dachfonds ist und dort letztendlich auf beiden Ebenen Performance-Fee erhoben werden, dann bin ich der Meinung, sollte man sich überlegen, ob man das mag. Am Ende des Tages kommt es immer auf die Summe an. Man kann niemals sagen, das eine oder das andere ist nicht angemessen, sondern ich muss mir tatsächlich die Summe aller Teile anschauen. Und jetzt kann es beispielsweise sein, dass hier ein Fonds ist, der hat eine relativ niedrige Managementvergütung, aber eine hohe leistungsbezogene Vergütung. In Summe ist das vielleicht genau das Gleiche wie ein Fonds, der geringe Management für eine hohe Managementvergütung hat und eine niedrige leistungsbezogene oder gar keine leistungsbezogene Vergütung. Also man kann gar nicht sagen, dass jetzt irgendwie der ein oder der andere Teil jetzt hier gut oder schlecht sind, sondern man muss sich tatsächlich die Summe anschauen und dann muss man sich fragen, okay, halte ich das für angemessen? Und am Ende, das ist ja das Wichtigste überhaupt, wenn der Manager einen total miesen Job macht und überhaupt nicht die Rendite erzielt, die er einem anfangs mal verspricht, dann hilft einem das auch überhaupt nicht, wenn man an den Gebühren gespart hat, wenn unterm Strich nichts überbleibt. Insofern, ich bin der Meinung, ich zahle lieber ein bisschen mehr, wenn ich dafür eine super Rendite bekomme. Na klar, wenn es am Ende so ist, dass ich total vergleichbare Fonds habe und wenn beide irgendwo 12% am Ende des Tages unterm Strich abwerfen, dann ist es natürlich logisch, dann fahre ich in dem Moment mit dem günstigeren Fonds besser. Von daher, das war so ein bisschen ein kleiner Ausflug in den Maschinenraum der Wertpapierprospekte. Ich werde das nochmal versuchen, irgendwie mit so einem Webinar oder mit einem Podcast mit Video auch nochmal zu begleiten, werde da auch nochmal den Prospekt oder einen Prospekt da mal exemplarisch auseinandernehmen und dann man vielleicht auch anhand dessen dann ein bisschen besser für sich selber dann auch diese Prospekte sich erschließen. Wie gesagt, ich kann niemandem raten, diesen ganzen Prospekt in die KI zu geben. Die KI kann in den meisten Fällen mit diesen ganzen Subfonds, die da sind, nicht so richtig was anfangen. Die beantwortet einen dann zwar alle Fragen, aber die fängt dann in dem Moment auch häufig an zu fantasieren. Also da muss man dann schon echt extrem gut prompten, dass man das so differenziert hinbekommt. Ich würde eher den anderen Weg vorschlagen. Ich würde sagen, hey, schaut vorne ins Inhaltsverzeichnis, sucht euch die entsprechenden Passagen rein, kippt die vielleicht in die KI, um hier ein bisschen besseres Verständnis zu bekommen. Das ist eigentlich ein ganz probates Herangehen an die Weise. Insofern, das war's schon wieder für heute. Also nicht die Höhe der einzelnen Kosten ist entscheidend, sondern die Summe der Gebühren und am Ende, wenn der Fonds seine Renditeziele nicht erreicht und sein Renditeversprechen nicht erreicht, dann hilft es am Ende auch nicht, wenn man den billigen Fonds hier geschossen hat. Am Ende sollte sich auch jeder immer überlegen, okay, halte ich das für angemessen oder nicht? Und bei diesem Geschachere und bei der Jagd nach Anteilsklassen, die halt ohne Gebühren sind, da sollte sich auch immer jeder gut überlegen, okay, von wem habe ich das denn jetzt hier letztendlich angedient bekommen? Wie hat der mich vielleicht bei meiner Entscheidung mit unterstützt? Und hat der dafür auch entsprechend eine Vergütung verdient. Also in dem Sinne, das war's für heute. Ganz, ganz lieben Dank für Zuhören und vielleicht bis zum nächsten Mal. Und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne irgendwie einen Like, einen Kommentar, whatever. Erzählt es weiter, gerade jetzt am Anfang. Können wir noch ganz viele neue Follower gebrauchen. Also, bis dann, euer Philipp.
Das war's schon wieder mit ATIF Talk. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.